auf meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Roger Federer und Kevin Anderson sind die beiden ersten Halbfinalisten der ATP Finals 2018. Roger Federer hat heute gegen Kevin Anderson in zwei Sätzen gewonnen und zur Hilfe sprang ihm dann noch Dominic Thiem, der heute Mittag gegen Kenny Shikori klar gewonnen hatte. Das ist natürlich viel Gesprächsstoff für unser Daily. Dazu haben wir noch den ATP Cup, der heute vorgestellt worden ist. Herzlich willkommen zum neuen Daily London Calling hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und den ganzen Tag interessiert vor den Fernsehgeräten dieser Welt Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Ja, hallo Andreas.
Vor den Empfangsgeräten.
Ich habe nur gelacht, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich schon mal als erwachsener Mensch einen Fernseher besessen habe, aber ich habe vor dem kleinen Computer gesessen und große Augen gemacht.
Eigentlich wollte ich erst Empfangsgeräte sagen, aber naja. Philipp, wir haben heute zwei okaye Matches gesehen. Das eine Match war das zwischen Dominic Thiem und Kenny Shikori. Lass uns gleich über das sprechen heute. Die beiden waren mit unterschiedlichen Voraussetzungen gestartet. Dominic Thiem brauchte einen klaren Sieg in zwei Sätzen und musste dann auch auf Schützenhilfe warten von Kevin Anderson. Die Chance vor diesem Spiel, dass er sich fürs Halbfinale würde qualifizieren können, die war schon sowieso sehr, sehr gering. Kenny Shikori an sich war im ersten Spiel gegen Roger Federer siegreich gewesen, aber danach das zweite Spiel gegen Kevin Anderson war einfach ein sehr, sehr schwaches Spiel von Kenny Shikori. Deswegen war man sehr gespannt drauf, wie er würde reagieren können. Und Dominic Thiem hat das Match heute mit 6:1 und 6:4 gewonnen und war hinterher sehr zufrieden mit seiner Leistung. Und das kann halt auch durchaus sein, weil das war eine okay Leistung, es war eine gute Leistung heute und er hat konzentriert das Ganze durchgespielt. Er hat selber hinterher in der Pressekonferenz gesagt, ich habe gar nicht über das Halbfinale nachgedacht, ich wollte einfach nur besser spielen als vor zwei Tagen. Das war mein großes Ziel.
Ja, mit Anstand so ein bisschen in die Offseason gehen. Ne? Einfach das wohlige Gefühl eines Sieges mitzunehmen. Und er hat ja in der Pressekonferenz auch und auch vorher betont, dass er gerne die Punkte hätte. Und das kann ich mir vorstellen. 200 Punkte hier, das ist dann fast ein International auf ATP-Ebene, was er dann irgendwo in Argentinien oder so nächstes Jahr gewinnt. Und das kann natürlich nicht schaden, das in der Tüte zu haben. Und vor allem auch nochmal dieses Hardcourt-Momentum ein bisschen mitzunehmen. Wir haben schon so häufig über Dominic Thiem und die Hardcourts gesprochen und warum er dort so ein bisschen den Faden verliert und warum er dort eben auch einfacher zu knacken ist jetzt als auf einem Sandplatz. Wir gehen gleich auch nochmal so ein bisschen auf seine kleine Innovation von heute ein, wie das alles damit zusammenhängt, aber ich glaube, es war einfach Thiem, der in diesem Jahr endlich so ein paar Fortschritte auf dem Hardcourt gemacht hat, diesen spektakulären Auftritt bei den US Open hatte, danach dann wieder ein bisschen gewackelt hat, abseits von St. Petersburg, sich hier damit zu verabschieden, vor allem dann auch mit einem Sieg gegen Nishikori, der ihn ja in Wien wirklich noch hat ganz blass aussehen, das kann Dominic Thiem nur gut tun.
Ja, das muss ihm gut tun und du hast es gesagt, er hatte den spektakulären Auftritt bei den US Open beim Hardplatz-Turnier, danach war es immer so ein bisschen, ich sag jetzt mal, so ein kleiner Seiltanz von Dominic Thiem. Da waren gute, okaye Leistungen bei, aber da war auch, also es war viel Licht und Schatten bei seinen Hartplatzauftritten dabei. Und wo du es gerade angesprochen hast, ich habe ihn in der Pressekonferenz auf seine Hartplatz-Performance in diesem Jahr angesprochen, beziehungsweise wir starten dann ja auch mit den Hartplätzen. Und das war seine Antwort darauf.
Wenn Sie jetzt Sie haben eben schon die Offseason angesprochen und Sie haben jetzt den Hartplatz-Herbst, wenn Sie darauf zurückgucken, jetzt geht es mit Hartplatz gleich wieder in Australien los. Gibt es irgendwelche Dinge, wo Sie dran arbeiten wollen in der Offseason, dass Sie sagen, okay, das sind die speziellen Felder, wo ich mich verbessern muss, woran ich arbeiten muss jetzt gerade, was den Hartplatz angeht?
Ich glaube schon, dass das Wichtigste bei mir noch immer der Aufschlag und der Return ist, vor allem auf dem Belag und den werde ich auch an dem werde ich auch richtig arbeiten. Also das sind, glaube ich, die zwei Sachen, die ich am intensivsten angehe. Und dann natürlich die, wahrscheinlich habe ich ein bisschen von meinem Fitnesslevel verloren, was komplett normal ist über das ganze Jahr hinweg. Den werde ich wieder aufbauen, dass ich auf absoluten Top-Werten bin, wenn das Jahr beginnt. Und dann die üblichen Sachen, noch mehr Schlagsicherheit, noch mehr Tempo und eben die Sachen, die sicher gut weitergehen werden in 3 Wochen Training.
Er ist schon immer sehr nüchtern dabei, dann auch seine Schwächen und seine Stärken dann zu erkennen. Und ich glaube, er hat das ganz gut herausgearbeitet. Der Aufschlag, der ist halt auf Sand eine effektivere Waffe als auf Hartplatz. Und seinen Return, den spielt er halt auch auf Sand komplett anders. Und der ist eine andere Waffe auf Hartplatz. Deswegen, das sind ja fast zwei verschiedene Spielarten, die Dominic Thiem hier vereinen muss.
Ja, ich schaue gerade wieder, während wir sprechen, hier auf diesen Second Screen der ATP, wo sie all ihre unübersichtlichen Statistiken auflistet. Und eine derjenigen, auf die ich gerade drauf gucke, ist die Average Net Clearance, also die Höhe, mit der der Ball übers Netz rübergeht. Und da sieht man einfach Unterschiede zu jemandem wie Nishikori, der flach spielt und sein flaches Spiel aber auf den meisten Belegen so aufziehen kann, weil er den Ball halt überall früh nehmen kann. Und weil er für sich einen Weg gefunden hat, meistens seinen eher schwachen Aufschlag zu verteidigen. Und Thiem, wenn er Erfolg haben will außerhalb des Sandes, wird ein bisschen umstellen müssen. Er spielt im Endeffekt Sandplatztennis auf den Hardcourts. Und das war in New York natürlich möglich, weil der langsam war, weil er einen Spin angenommen hat, weil er dort so ein bisschen seine Wohlfühlposition hinter der Grundlinie annehmen konnte, weil er dort viel eben dann auch mit Spin arbeiten konnte, um die Gegner aus dem Court zu treiben und dann den kurzen Ball zum Angriff zu bekommen. So ein bisschen, was wir auch von ihm auf Sand sehen. Und vor allem kann er dort dann wirklich ein Armdrücken durchführen auf dem Sand und konnte das auch in New York. Er konnte über die Power kommen. Und das ist etwas, was er erkannt hat, dass er mehr Präzision als Power braucht. Ansonsten ist er zum Beispiel von jemand wie Nishikori normalerweise einfach über die Winkel rauszutreiben aus so einem Hardcourt. Und andere Spieler, zum Beispiel Federer, hat das auch sehr gut gemacht. Den Court einfach immer wieder geöffnet gegen Thiem, weil Thiem ihm diese loopigen Bälle gegeben hat, die zwar wuchtig sind, die aber einfach nicht so eine körperliche Dominanz dann entwickeln wie auf einem Sandplatz, wo dann der Gegner zurückgetrieben wird. Das passiert so sehr nicht auf dem Hardcourt. Und ich glaube, mit dieser Diskrepanz hat Thiem sehr zu kämpfen, vor allem wenn dann bei ihm zwischendrin schlechte Return- oder schlechte Aufschlagstage drin sind. Und da hatte er dann ja gestern schon der österreichischen Nachrichtenagentur erzählt, dass er so ein bisschen rumspielen würde oder jetzt rumprobieren würde, auch in diesem Match mit den Strings in seinem Racket, also mit den Saiten. Und ich muss zugeben, ich bin nicht der absolute Saitenexperte, von daher ich kann nicht genau sagen, exakt was mit jeder Seite passiert, wenn sie so oder so verlegt wird. Dazu liegt meine aktive Tenniszeit einfach zu lange zurück und ich bin da nie so ganz up-to-date geblieben. Aber die Idee dahinter war im Endeffekt, mehr Präzision ins Spiel zu bekommen und ein bisschen Power rauszunehmen. Also nicht mehr rauszunehmen, denn das Ding ist, durch seine Art zu spielen, hat Dominic Thiem Power, genug Power auch, um mit einem Schläger, der eher auf Präzision setzt, genug Kraft in seine Schläge reinzubekommen. Daran mangelt es nicht. Was er braucht, ist mehr Präzision, um zum Beispiel die Courts einfacher zu öffnen auf so einem Hardcourt oder um näher an die Linien ranzuspielen, ohne so viel Risiko gehen zu müssen. Und da hat er jetzt wohl dann eben so ein bisschen heute mit rum experimentiert und schien ja auch sehr zufrieden zu sein mit seinem Experiment im Nachgang.
Das hat sehr gut geklappt, auf jeden Fall. Er kann auf Sand einfach ein wenig mehr bolzen, hat man das Gefühl. Also dieses Bolzen.
Ja, das ist ein sehr schönes Wort übrigens dafür. Bolzen ist es.
Ja. Bevor uns jetzt wieder vorgeworfen wird, dass wir nicht sagen können, was dann Bolzen ist, beziehungsweise bevor wir das wieder umgangssprachlich hier erklären müssen. Bolzen, da geht es dann halt darum, wirklich die Kraft einzusetzen. Und er kann viel mehr Spin auf dem Sandplatz reinnehmen. Und sein Spiel ist deutlich, ich möchte sagen, einschüchternder auf Sand als auf Hartplatz.
Ja, es ist wie eben Nadal. Nadal hat eine Art, seine Gegner rumzuschubsen. Wirklich ja. So, wenn Nadal da hinten steht und dann kommt dieser Topspin und dann fliegt er halt einfach, da springt er ab und fliegt oben auf Kopfhöhe. Da ist dann die Möglichkeit, entweder sich reinzulehnen in diese Bälle und sich dabei wahrscheinlich irgendwie einmal den Körper erschüttern zu lassen oder hinten zurückdrängen zu lassen. Und Thiem hat eine da nicht unähnliche Art. Bei ihm springt es nicht alles ganz so hoch ab, aber er kann seine Kraft einsetzen, er kann seine Schnelligkeit, er kann seine Kondition einsetzen, er kann aus jedem dieser Matches im Endeffekt einen körperlichen Wettkampf machen. Und nicht unbedingt ein Wettkampf der Technik oder der Präzision oder was alles sonst noch nötig ist im Tennis. Auch all das beherrscht er auf hohem Niveau, aber er kann hier seine Körperlichkeit ausspielen und auf dem Sand. Und das ist auf den Hardcourts einfach so nicht möglich. Da ist eine andere Form von Körperlichkeit gefordert. Zum Beispiel eine, die Djokovic im Angebot hat, seine Elastizität und die Art, wie er verteidigen kann. Und auf dem Sand, das kommt dann eher wirklich so einem Typ Nadal oder einem Typ Thiem entgegen, als jetzt einem Djokovic zum Beispiel, obwohl Djokovic natürlich auch dort sehr viel Erfolge hatte.
Also Dominic Thiem hat das letzte Spiel gewonnen. Er musste darauf hoffen, dass Kevin Anderson maximal 4 Spiele gegen Roger Federer abgibt. Und das ist so eine Geschichte, darauf zu hoffen, dann kann man auch auf den Meteoriteneinschlag hoffen. Das war von vornherein unwahrscheinlich. Hat er noch zum Publikum gesagt, Leute, es tut mir leid, aber ich drücke heute Abend Kevin Anderson die Daumen. Er hat auch in der Pressekonferenz gesagt, das ist nicht realistisch. Ich werde mir das Spiel angucken, aber das ist nicht realistisch, dass Kevin Anderson 6-2 gegen Roger Federer gewinnt. Auch wenn, und das müssen wir auch nochmal deutlich sagen, Kevin Anderson zwar heute Nachmittag, heute Abend verloren hat, aber mit sehr viel Selbstbewusstsein spielt. Und das fand ich heute, stark, das zu beobachten. Kevin Anderson hat 4-6, 3-6 verloren. Roger Federer hat eine gute Leistung gezeigt. Aber ich fand, wie Kevin Anderson heute, mit welchem Selbstbewusstsein er inzwischen auf den Platz tritt und dann auch spielt, das ist ein anderer Kevin Anderson als noch vor 12 Monaten. Kevin Anderson hatte so ein super Jahr jetzt hinter sich. Ihm fehlt noch der ganz, ganz, ganz große Titel. Aber dieses Jahr für ihn, ich glaube, das hat aus ihm einen so breitschultrigen Tennisspieler machen lassen, der mit so viel Selbstvertrauen auf den Platz geht, dass man das heute auch in Ansätzen gesehen hat. Wie hast du es gesehen?
Ja, genau so. Und mir hat das wieder gefallen. Er ist ja schon in den ersten zwei Matches sehr selbstbewusst und sehr bewusst auch aufgetreten in der Art, wie er diese Matches angegangen ist. Er ist sich sehr bewusst, woraus der Tennisspieler Kevin Anderson zurzeit besteht und was der Tennisspieler Kevin Anderson kann, was er jeden Tag mitbringt, was er umsetzen muss, um Matches zu gewinnen. Und das gelingt ihm mittlerweile in den allermeisten Fällen. Federer hat natürlich genau die Art von Spiel, um das zu knacken. Hat man heute wieder gesehen, wenn er den Slice rausholt, wenn er ihn in eine bestimmte Art von Ballwechsel reinbekommt, dann wird es halt für Kevin Anderson schwierig. Da kann man ja auch nochmal auf die Statistiken gucken. Wir sprechen so gerne über die Rallyes und die Länge der Rallyes, also der Ballwechsel. Und da hat Anderson mehr der kurzen Punkte gewonnen, hat dann aber doch ziemlich den kürzeren gezogen bei den Ballwechseln von 5 bis 8 Schlägen. Und das ist dann so ein bisschen für mich der klassische, wo Federer dann auf einmal anfängt, zum Beispiel einen Slice reinzulegen oder das Tempo zu variieren. Und da wird Kevin Anderson einfach immer Probleme mit haben, weil er wesentlich größer ist als andere, weil er dann tiefer in die Knie gehen muss. Und natürlich, das kann alles gelernt werden, aber das kommt seinem Körper nicht so entgegen. Und er spielt im Moment einen Tennis, was seinem Körper total entgegenkommt und seinen Stärken. Und das kann er gegen fast jeden aufziehen. Das konnte er eben teilweise auch gegen den Federer aufziehen. Oder muss man eben sagen, war die beste Leistung bisher von Federer. Sowieso ja natürlich jemand, der in der Lage ist, ja, die Big Servers, die Jungs, die wirklich hart aufschlagen können, die hat er meistens im Griff, hat er hier wieder gezeigt. Aber es sollte der Leistung von Anderson in keinster Weise ja, abtun oder sollte sie schlechter darstellen, als sie am Ende war.
Nee, wie gesagt, ich fand's beeindruckend, wie Kevin Anderson aufgetreten ist, die ganze Woche schon. Und er hat das gezeigt und er ist ganz, ganz verdient dann auch im Halbfinale. Lass uns aber bitte nochmal über den Slice von Roger Federer sprechen, weil den hat er heute als Winnerschlag eingesetzt. Der Slice ist ja eigentlich eher ein defensiver Schlag. Roger Federer hat ihn ja heute quasi perfekt getroffen, also wirklich perfekt getroffen und hat ihn immer wieder so gespielt, dass Kevin Anderson ja fast kriechen musste, um ihn zurückzubekommen und hat den Ball meistens nicht mehr übers Netz bekommen. Der Slice als Winnerschlag, seit Steffi Graf eigentlich etabliert.
Ja, leider ist jetzt hier gerade die Statistikseite ein bisschen kaputt, weil ich würde gerne nachgucken, die RPM, also die Umdrehungen pro Minute. Federer hat häufig mehr Spin in der Vorhand drin, als man eigentlich denken würde, aber es würde sich jetzt an der Rückhand eigentlich zeigen, wie sehr er heute mit Slice gespielt hat. Leider ist genau die Statistik gerade kaputt, aber das wäre spannend zu sehen, weil es war heute klar, was er als Taktik anwenden würde und er hat es halt einfach so umgesetzt. Und es hat ja bis auf diese kleine Schwächephase im ersten Satz, wo er ein bisschen unkonzentriert den Aufschlag abgegeben hat. Und ich dachte, na, verliert er jetzt auf einmal 10 Spiele in Folge und scheidet hier doch noch aus. Aber das war dann ja nicht der Fall. Bis darauf hat er halt einfach wirklich ein gutes Match gespielt. Und es war der Federer, der so viele Gegner genau auf diese Art und Weise über die Jahre besiegt hat. Wenn man sich die, wo sind wir mittlerweile, 1100 Siege oder so von Federer anguckt, hat er wahrscheinlich auf die Art und Weise 250 Gegner weggearbeitet. Einfach die richtig guten Aufschläge, die er natürlich die Aufschläge zurückblocken kann und dann häufig auch noch so zurückblocken kann, dass wenig Tempo drin ist. Und dann fängt er an, greifen die natürlich irgendwann seine Rückhand an, weil es ist der schwächere Schlag von Federer. Federer fängt an, zurückzuslicen, öffnet sich entweder die Vorhand oder kriegt den Fehler aus dem Gegner raus oder er treibt den Gegner aus dem Platz raus. Also all das, was wir über die Jahre gesehen haben, das ist ein bisschen das perfekte Matchup für Federer. Und auch wenn er gegen Anderson in Wimbledon verloren hat, nach dem großen Vorsprung, hat er heute wieder gezeigt, warum ihm die Andersons dieser Welt liegen. Und ich war mir vorher nicht so sicher, ob Federer gewinnen würde, einfach weil die ersten beiden Auftritte einmal sehr schwach und einmal eher durchschnittlich waren, aber das war eine beeindruckende Vorstellung von Trainer.
Ja, ist auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und wo du es gerade erwähnt hast, habe ich nochmal nachgeguckt. Wenn man der Seite tennisabstract.com Glauben schenken mag, hat Federer in seiner Karriere jetzt 1221 Matches gewonnen und nur 277 verloren. Das ist eine ordentliche Quote.
Ja, also ich meine, das wird auch, wenn wir dann am Ende, wenn sie alle drei zurückgetreten sind und also Federer, Djokovic, Nadal, und dann werden die Debatten erst recht losgehen, wer ist der Größte aller Zeiten, dann wird das sicherlich ins Feld geführt werden für Federer, dass er mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit an die 100 Titel rankommen wird, dass er so lange dabei gewesen ist, wie viele Siege er geholt hat, all das wird dann so ein bisschen zu seinem Tennisvermächtnis gehören und darf auch nicht unterschätzt werden. Und es wird schwer sein für andere Spieler, da überhaupt nochmal nah ranzukommen. Also vielleicht straft mich Djokovic jetzt lügen, bleibt noch 8 Jahre dabei und kommt am Ende auf mehr Siege als Federer, aber ich denke, dass das Nummern oder Zahlen sein werden für jemanden, die an denen sich noch viele abarbeiten werden.
Er hat jetzt 99 Turniersiege, es könnte jetzt der 100. sein. Ich fand es heute ganz gut nach dem ersten Satz, beziehungsweise nach den ersten 5 Spielen war ja quasi entschieden, dass Federer und Anderson dann das Halbfinale erreichen würden, aber Federer war hoch motiviert, er wollte Djokovic unbedingt aus dem Weg gehen und hier Zweiter werden, unter der Voraussetzung, dass Djokovic morgen gegen Cilic gewinnt. Das wäre natürlich ein schöner Troll-Move dann morgen noch von Marin Cilic, wenn er dann Novak Djokovic besiegt und Djokovic nur Zweiter wird.
Oh, Djokovic, das wäre noch ein schönerer von Djokovic, der dann in die Kameras grinsen würde. Und es war ja heute auch schon wieder so, also ich weiß nicht, ob es in der Halle sich auch so anfühlte, am Bildschirm sah es wieder so aus, als sei es wieder eine Federer-Messe gewesen.
Ja, natürlich.
Es wurden zwischendurch die Investmentbanker und Bankerinnen der Welt eingeblendet, die vom 8. Tag der Welt sprachen, an dem Roger Federer erschaffen wurde. Also das Publikum ist schon mal auf seiner Seite und wenn ihn dann Djokovic morgen eine Runde trollt, dann wäre es natürlich sehr amüsant, aber ich gehe auch davon aus, dass Djokovic gewinnt. Und wir die beiden, wenn im Finale gegeneinander sehen.
Ja, es war eine Messe heute und das ist eine Huldigung, die Federer hier in London zuteil wird. Das ist schon bemerkenswert und ja, aber er hat sich das über die Jahre erarbeitet, diesen Status und von daher kein Neid, von daher. Es ist einfach.
Oh nee, mein Sport soll davon auch nicht ablenken. Ich meine, ich verstehe die Faszination Federer auf jeden Fall. Ich habe ihn auch schon in den einigen Städten spielen sehen und er, ich vermute, außer in Belgrad, vielleicht sogar in Belgrad, kriegt er wahrscheinlich fast überall so ein Publikum. Es fällt in London halt dann doch explizit auf und auch in dem Publikum auf. Und es reisen ja auch viele Schweizer und Schweizerinnen rüber und es sind viele in London. Es gibt so viele Federer-Fans. Und heute hat die Regie durchaus einige von denen im Großbild eingeblendet.
Ja, also Roger Federer gewinnt gegen Kevin Anderson mit 6-4 und 6-3. Dominic Thiem gewinnt mit 6-1 und 6-4 gegen Kei Nishikori. Das waren die Einzelergebnisse von heute. Wir haben allerdings auch noch 2 Doppelergebnisse und Jamie Murray und Bruno Soares, die waren vorher schon qualifiziert, mussten heute gegen das Alternate-Doppel ran, gegen Henrik Kontinen und John Peers. Eigentlich hätten sie gegen Nikola Mektic und Alexander Peyer antreten müssen, aber Alexander Peyer hatte eine Ellbogenverletzung, deswegen konnte er nicht antreten. Deswegen kamen das Ersatzdoppel Henrik Kontinen und John Peers zum Einsatz und die haben ein unterhaltsames Match geboten. 3-6, 7-6, 10-3 hieß es am Ende für Murray Soares. Und wenigstens ein Brite ist im Halbfinale. Und dazu gesellen sich Juan Sebastian Cabal und Robert Farah. Die haben nämlich heute ein starkes Spiel gespielt gegen Raven Klaassen und Michael Wienes und haben mit 6-3 und 7-6 gewonnen. Die beiden höher gesetzten Doppel sind im Halbfinale und sie sind verdient im Halbfinale.
Ja, und ich finde es immer so ein bisschen schade in dem Format, wenn Ersatzspieler oder Spielerinnen dann reinkommen bei den Damen, weil dann sich diese Gruppenkonstellationen so ein bisschen dahin verschieben, dass es schwierig wird für die Ersatzpaare durchzukommen, auch wenn sie 2 der Matches dann bekommen statt nur eines. Aber das war jetzt ja hier, hat jetzt hier keinen großen Einfluss darauf, wer weiterkommen könnte. Und von daher passt das auf jeden Fall. Wir hatten über Mari Soares gesprochen am Anfang der Woche, als 2, von denen man vielleicht über die Jahre sogar mehr erwartet hätte, von denen hier aber in dieser Woche einiges zu erwarten ist. Und wo wir über Unterstützung sprechen, die dürfte einem Jamie Murray wirklich in London oder dürfte auf seiner Seite sein. Und von daher ist es doch sehr schön, dass er weiter ist. Und Cabal Farah, das sind wirklich 2, die schon so lange zusammen sind, die sich wirklich so ein bisschen ja hochgearbeitet haben. Also im wahrsten Sinne des Wortes gearbeitet haben. Sind ja durchaus auch eher zwei Arbeiterspieler. Und dass sie es bis ins Halbfinale in diesem Format auch geschafft haben. Chapeau, sah in den letzten 10 Jahren nicht immer danach aus, aber zeigt natürlich wirklich einfach, dass im Tennis, wie wahrscheinlich fast überall, stete Arbeit sich am Ende eben doch auszahlt.
Ja, und Cabal und Farah haben auch schon wieder ihre kolumbianische Fanbase hinter sich. Mary Soares Jamie Murray hatte sich noch so ein bisschen lustig darüber gemacht Anfang der Woche. Es gab dieses Video von den tubefahrenden Spielern des Einzels. Und er sagte, ja, wahrscheinlich haben Roger Federer und Novak Djokovic zum ersten Mal die Tube benutzt. Ich benutze die jeden Tag. Und das fand ich dann auch ganz lustig. Jamie Murray, der sich so ein bisschen lustig gemacht hat über die 8 Spieler, die das eine Mal mit der Tube gefahren sind.
Wo wir übrigens immer über die Videos sprechen, ich hatte dir auch noch heute eins zugesendet. Und es ist natürlich ein ganz interessantes. Das war, hatte aber auch gedreht worden von den ATP Finals oder von der ATP, denke ich. Und es ging um so einen Reaktionstest. Es war so ein, naja, es sah aus wie so ein Rad, wo die Spieler dann sehen mussten, wo leuchtet was auf und dann dagegen klicken. Und es ging darum, er hat die besten Reaktionszeiten. Und wenig überraschend hat das am Ende Roger Federer gewonnen gegen die anderen 7, durchaus mit einigem Vorsprung. Und wenn man sich das Spiel von Federer ansieht, dann macht das natürlich total Sinn. Und wo ich jetzt hin will, ist, es macht total Sinn gegen diese Powerspieler, weil er einfach dann, ja, er kann Schläge zurückblocken, er ist in der Lage, wirklich sich auf seine Reflexe zu verlassen und auch wenn die im Alter ein bisschen nachlassen, sind seine immer noch extrem gut. Und man sollte es jetzt nicht nur an diesem einen kleinen Test der ATP aufhängen, aber es war interessant zu sehen, wie viel besser er dort war als die anderen Spieler. Und wenn man sich sein Spiel anschaut, dann macht es natürlich total Sinn. Und ich finde diese Videos von den Turnieren auch immer eine ganz amüsante Geschichte, das von dir angesprochen über die Tube, aber eben auch hier mit den ja, mit den Reaktionszeiten der Spieler.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional.
I'm David Coulthard.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk, ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Auf meinsportpodcast.de.
Das ist der kleine Ausflug zu den Videos der ATP World Tour, die ab nächstem Jahr nur noch ATP Tour heißen wird. Es gibt ein Rebranding, es gibt ein neues Logo und es gibt ab dem 3. Januar 2020...
Aber ganz kurz, einmal, wie findest du das Logo überhaupt? Wir haben uns da gar nicht drüber unterhalten.
Ich finde es super. Ich mag das Logo. Ja, ich mag das Logo sehr, sehr gerne. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ATP steht da. Es wird halt von ATP World Tour in ATP Tour umbenannt. Und das A ist ein stilisierter Schläger. Oder der Strich vom A ist ein stilisierter Schläger, vom T ist da, zwischen T und P ist dann der Kopf vom Tennisspieler und ich find's wirklich super, also ich mag es sehr gerne.
Ja, also ich muss mich mal outen als ein Mensch, der quasi noch nie im Leben Computer gespielt hat und auch mit dieser Welt nicht so viel anfangen kann. Und es erinnerte mich so ein bisschen, es sah für mich aus wie so aus einem Computerspiel irgendwie, so ein bisschen so was ganz Modernes, Flashiges, Neues. Ich kam mir sehr alt vor, als ich das Logo angeguckt habe. Aber da war ich wahrscheinlich dann der Einzige, dem das so ging.
Nein, ich mag es sehr, sehr gerne. Und also die Meinungen sind ja verschieden. Könnt ihr uns auch nochmal sagen, wie ihr das Logo findet? Ich finde es wirklich gelungen. Aber, um nochmal darauf zurückzukommen, ich hatte so einen schönen Bogen gespannt, bis Philipp reingesprochen hat. Ab dem 3. Januar 2020 wird es den ATP Cup geben. Es waren schon die Gespräche vorangeschritten, beziehungsweise wir wussten schon, dass die ATP einen neuen Teamwettbewerb plant. Im Moment ist in der ersten Woche der Hopman Cup am Start, wo Damen und Herren dann gemeinsam spielen und dann im Mixed. Ab dem 3. Januar 2020 wird es den ATP Cup geben. Und der soll 24 Nationen umfassen, die werden in 6 Vierergruppen spielen. Dann gibt es einen Reisetag, dann gibt es Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Es ist noch nicht raus, in welchen Städten das gespielt wird. Es ist auch noch nicht der Modus raus, wo am Anfang gespielt wird. Ich gehe jetzt im Moment davon aus, dass wir 3 Vorrundengruppen in einer Stadt sehen, 3 Vorrundengruppen in der anderen, dann gibt es den Travel Day und dann Viertelfinale, Halbfinale in der dritten Stadt. Es soll 750 Weltranglistenpunkte geben ab 2020, 15 Millionen Dollar Preisgeld und 24 Mannschaften sind qualifiziert und das geht nach dem Ranking des Spitzenspielers. Da gab es dann heute schon lustige Überlegungen, wer denn jetzt zum Beispiel für Griechenland spielen würde. Stefanos Tsitsipas ist auf jeden Fall eligible, also er kann auf jeden Fall mitspielen bei dem ATP Cup. Der nächstbeste Grieche in der Weltrangliste ist jenseits der 1000 und da könnte er zum Beispiel mit seinem Bruder zusammenspielen oder Georgien, Nikolaos Basilashvili oder Bulgarien, Grigor Dimitrov. Da gibt es keine so große Nummer 2, aber dieser Modus soll ab 2020 dann stattfinden, beziehungsweise in den ersten 2 Wochen des Jahres stattfinden. Dann zwischen dem Finale des ATP Cups und den Australian Open soll da noch eine Woche Pause sein. Wir werden es nächstes Jahr erleben, dass wir im November, Mitte November die Finalwoche des Davis Cups haben, Anfang Januar dann den ATP Cup dann haben wir den Laver Cup, dann haben wir natürlich auch den Davis Cup 2020 und dann werden wir nächstes Jahr oder 2020 noch Olympia haben. Viel Glück, das alles unter einen Hut zu bringen.
Ja, ich wollte gerade fragen, werden wir es alles erleben?
Ja.
Das ist die große Frage. Wir haben so häufig natürlich über das Thema schon gesprochen. Wer uns regulär zuhört, ja, wer es nicht tut, sehr gerne abonnieren. Wir sprechen ausführlich zum Beispiel über solche Themen wie das, was wir in den letzten Monaten gesehen haben auf der Herrenseite, eben die Veränderung des Davis Cup Formats, die Ankündigung schon der ATP und von Tennis Australia, dem australischen Tennisverband, dass damit quasi ums Eck zu kommen. Das ist ja so etwas, was uns ja seit ungefähr 8 Monaten begleitet. Und es sah für mich eher einige Zeit so aus, als wenn der Davis Cup die Nase vorne haben könnte, als wenn er vielleicht in der Lage wäre, seine Tradition zu nutzen, vielleicht auch das Geld zu nutzen, vielleicht auch zu sagen, hey, wir kriegen es irgendwo gut in Europa unter. Aber dann gab es ein paar Machtkämpfe und es sieht so aus, als wenn der Davis Cup die Machtkämpfe im Moment erstmal verloren hat. Erstmal musste er vor Roger Federer weichen, der den Laver Cup gerne im September halten will und nicht bereit ist, sein Datum herzugeben an den Davis Cup. So klingt es zumindest. Also muss der Davis Cup in den November, es gibt genug Spitzenspieler, die keine Lust haben, den Davis Cup im November zu bestreiten, ganz ab davon, ob sie überhaupt Lust auf dieses neue Format haben. Ja, und jetzt kommt die ATP ums Eck und die ATP hat Punkte im Angebot, die ATP hat ähnlich viel Geld im Angebot, die ATP hat natürlich ein im Moment besser vermarktbares und flashigeres Format im Angebot. Die einzige Frage, die sich stellt, sind die Mitteleuropäer oder die Menschen in Mitteleuropa und in den USA so glücklich, dass das alles in Australien stattfindet? Aber davon abspricht recht viel dafür. Das war auch so ein bisschen dein Eindruck, oder?
Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass der ATP Cup ein Erfolgsmodell ist. Erstens, weil es in den ersten 2 Wochen stattfindet des Jahres. Alle Spieler sind frisch und alle Spieler müssen sich eh auf die Australian Open vorbereiten. Und warum dann nicht beim ATP Cup 2019 bzw. 2020? Zweitens, es hat die Weltranglistenpunkte. Das hat der Davis Cup nicht. Der Davis Cup hat das Einzige, was sie haben als Vorteil ist, dass du ihn spielen musst, um dich für Olympia zu qualifizieren. Drittens, sie haben diese 2 Wochen fest im Turnierkalender und die Zusammenarbeit zwischen ATP und Tennis Australia. Der Davis Cup hat im Moment noch nicht mal einen richtig guten Termin für die Finalwoche. Der wird nach den ATP-Finals stattfinden. Und so viele Spieler, die jetzt schon gesagt haben, dass sie die ATP oder die Davis Cup-Finalwoche nicht spielen, glaube ich, dass der Davis Cup hier ein ganz großes Problem bekommen wird. Und ich bin fest davon überzeugt. Ich mag mich nicht immer so festlegen wie jetzt. Ich lege mich fest, dieser ATP Cup wird ein voller Erfolg.
Ja, ich bin sehr gespannt drauf. Er hat auf jeden Fall einen guten Start hingelegt. Tennis Australia ist ja auch im Labour Cup involviert. Das heißt, sie wissen, wie man so ein Event aufziehen kann. Die Australian Open sind sowieso eine sehr moderne Sportveranstaltung. Ich denke, das kommt auch immer rüber an den Bildschirm, wie gut das alles vor Ort aufgezogen und organisiert ist. Von daher sollte die Infrastruktur und auch die Personen vorhanden sein, um sowas eben zu machen. Die Frage ist halt wirklich beim Davis Cup, kann der Davis Cup sein Olympia-Argument dafür nutzen, am Ende die Spieler an Land zu ziehen? Das wird entscheidend sein. Die Frage ist, reicht es für die Spieler zum Beispiel nur die Quali-Runde im Februar zu spielen und dann ist die Sache durch und dann müssen sie nicht mehr spielen, um sich für Olympia zu qualifizieren? Oder wie sieht das aus und wie sieht das Powerplay dann eben auch aus von der ITF und von Comos, um dann zu sagen, ne, ihr müsst mindestens, weiß ich, 6-mal in 3 Jahren oder in 4 Jahren im Davis Cup antreten, sonst wird es nichts mit Olympia. Das Interessante ist ja auch einfach, wie sehr werden wir zum Machtkampf im Tennis sehen? Wie stark sind die verschiedenen Fraktionen? Also jetzt um alleine mal die drei und dann teilweise untereinander Arbeitenden zu nehmen, die Federer-Fraktion um Tony Gottsick und seine Agentur, die eben hinter dem Laver Cup steckt, dann die ITF, die hinter mit Comas, die hinter dem Davis Cup steckt, dann Tennis Australia und die ATP, die hier hinter stecken. Wie findet sich die WTA in dem Ganzen wieder? Da könnte es einiges an Rumoren geben, gerade in Australien, wo wir am Anfang dieses Jahres dieses Geheimtreffen hatten, was dann gar nicht so geheim war, wo Novak Djokovic so ein bisschen die anderen Spieler angehalten hat, ob es nicht doch eine Überlegung wäre, eine eigene Gewerkschaft nochmal zu gründen, um sich einfach durchsetzen zu können gegen die Turniere. Werden wir da zum Beispiel sowas jetzt nochmal in Australien erleben? Ich wäre nicht überrascht. Es bestehen oder stehen wahrscheinlich noch einige Machtkämpfe im Tennis an und die werden wir natürlich begleiten.
Was ich sehr lustig fand allerdings heute, Novak Djokovic und John Isner waren bei der Vorstellung dabei, dieses ATP-Cups, und dann wurde noch ein Video eingeblendet und die Spieler wurden gefragt, was denn für sie ein Teamwettbewerb bedeutet. Und da haben sie gesagt, es ist das Größte für sein Land zu spielen etc. Und ich sage, warum habt ihr Deppen eigentlich nicht im Davis Cup gespielt, wenn ihr jetzt so heiß seid auf einen Teamwettbewerb? Dann sagt es doch, Leute, es ist eine gute Vorbereitung auf die Australian Open, dann spielen wir auch noch im Team, das ist toll, aber macht doch jetzt nicht.
Ja, und sind wir ehrlich, es gibt ein bisschen mehr Kohle
ja.
als beim Davis Cup. Ja. Also ist ja auch jetzt nichts Schlimmes. Das sind alles kleine Unternehmer, die Geld verdienen müssen. Ist okay, wenn sie dafür auch ordentlich Geld bekommen.
Ich fand den Popanz drum heute nur so lustig, weil ich gedacht habe, ja, ihr wollt den Teamwettbewerb haben. Ja, aber ein Zitat ist mir heute sehr im Gedächtnis geblieben. Und das ist von David Law, einem englischen Journalisten, der den Tennis-Podcast hat in England. Und der hat den wirklich schönen Satz gesagt: Der Davis Cup hat die Tradition, der ATP Cup hat die Woche. Und das ist, glaube ich, das wichtigste Argument für den ATP Cup, dass sie zwei feststehende Wochen haben, in denen sowieso alle Spitzenspieler irgendwo unterwegs sind, beziehungsweise vielleicht bis auf Roger Federer alle unterwegs sind und sich sowieso vorbereiten müssen. Es wird ein paar Änderungen geben. Pune zum Beispiel, das Turnier, was sonst in der ersten Woche stattfindet, das wird auf nach den Australian Open verlegt. Und das Turnier in Doha bleibt zum Beispiel. Wir gehen davon aus, dass das Turnier in Auckland bleibt. Aber es ist ein sehr großer Anreiz da für die Topspieler, hier diesen ATP Cup zu spielen. Und wie gesagt, wenn Stefanos Tsitsipas zum Beispiel Lust hat, mit seinem Bruder zusammen den ATP Cup zu spielen, dann weiß der von vornherein, ja, ich werde wahrscheinlich keine große Chance haben, diesen Wettbewerb zu gewinnen, aber ich kriege Matchpraxis vorher, weil auch eine Gruppenphase dabei ist. Und es gibt so viele Argumente für den ATP Cup, dass ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass das ein Rohrkrepierer wird.
Ja, was da natürlich spannend wird, ob es irgendeine Form von Wildcards geben wird. Sagen wir Tsitsipas jetzt vor einem Jahr, der dann nicht unter den ersten vier, oder der als Grieche es nicht geschafft hätte, sein Land als einer der ersten 24 Länder zu qualifizieren. Gehe ich jetzt von aus, kannst du jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, vor einem Jahr hätte es nicht geklappt. Wie würde damit umgegangen werden? Würde da ein Weg gefunden werden, ihn zu integrieren? Oder geht er dann halt und spielt das Turnier in Auckland oder so? Das müsste man dann mal gucken. Und wie geht es mal im Turnier in Auckland damit um, dass dann in der zweiten Woche diese ATP Cups wäre und natürlich die Anmeldung der Spieler haben will und auch Spieler präsentieren will, die dort sind? Und was ist, wenn der Spieler in der ersten Woche dabei ist und dann in der zweiten Woche immer noch mit seinem Team überraschend ins Viertelfinale eingezogen ist? Das werden so ein bisschen Sachen sein, die dann ausbaldowert werden müssen. Und das kann sein, dass Tennis Australia da dann vielleicht auch ein bisschen unterstützend für diese Turniere eingreifen muss. Es bleibt natürlich auch die große Frage, was passiert mit den Damen? Gibt es da bald einen ähnlichen Wettbewerb? Und wie werden diese Turniere unter Umständen integriert dann in diesen ATP Cup? Werden die dann zum Beispiel Teil dieser Veranstaltung werden oder wie passiert das? Also da kann man gespannt sein, wie diese Details gelöst werden sollen, aber es ist zumindest heute ein Rahmen mit Glanz gesetzt worden.
Die Craig Tiley, der Tennis Australia Präsident, und Chris Kermode, der Präsident der ATP, haben auch gesagt, in den nächsten Wochen wird es ganz viele Pressemitteilungen geben, wo es dann auch alles festgezurrt wird, wie dieser Wettbewerb dann 2020 aussehen wird. Auf jeden Fall, es hat einen Kickstart hingelegt, dieser ATP Cup. Und da wird jetzt Gerard Piquet und Cosmos, beziehungsweise der Davis Cup, wird hier kontern müssen. Und auf die Antwort bin ich sehr, sehr gespannt.
Ich auch. Und wo du die Presseerklärung ansprichst, wenn Tennis Australia was kann, dann Presseerklärung.
Ja. Täglich quasi.
Ja, wirklich. Morgens aufgewacht, kurz durch die E-Mails geguckt, schon wieder 6 Presseerklärungen zu: Heute wurde ein neuer Parkplatz eröffnet. Oder Spieler A wird nachher auf diesem Parkplatz mit Ihnen sprechen. Das ist so ein bisschen Tennis Australia. Es ist alles sehr spannend, aber es ist manchmal schwer zu sehen, was genau die allerwichtigste Presseerklärung war.
Unser Daily ist beendet für heute. Die ersten Halbfinalisten stehen fest mit Kevin Anderson und Roger Federer. Morgen Alexander Zverev wird morgen gegen John Isner spielen und da am Abend Marin Cilic gegen Novak Djokovic. Wenn Alexander Zverev morgen gewinnt, ob in 2 oder in 3 Sätzen, dann ist er auf jeden Fall im Halbfinale und dann sehen wir das Halbfinale oder sind Djokovic und Zverev im Halbfinale. Interessant wird es erst, wenn Isner gewinnt, weil dann könnten noch sehr, sehr viele Dinge eintreten, zum Beispiel, dass Isner weiterkommt. Wir könnten auch Djokovic und Zverev haben, sollte Isner in 3 Sätzen gewinnen. Also sagen wir es so, wer morgen Zverev die Daumen drückt, der sollte darauf hoffen, dass Zverev gewinnt und dann steht Alexander Zverev im Halbfinale. Diese Situation hatte er letztes Jahr gegen Jack Sock und da hat er es nicht abrufen können, seine Leistung. Ich bin sehr gespannt morgen auf die Leistung von Alexander Zverev.
Ja, ich auch. Ich halte es auch noch nicht für eine ausgemachte Sache, dass er Isner besiegt. Ich finde, Isner hat so schlecht nicht gespielt in den letzten beiden Tagen. Ich bin auch gespannt, wie Cilic sich verkauft gegen Djokovic. Es ist ein Matchup, das ihm liegt. Natürlich nicht unbedingt eines, das er so häufig schon für sich entschieden hat. Aber wäre nicht überrascht, wenn es ein 6-4 im dritten Satz für Djokovic wird und auch wenn es einen dritten Satz zwischen Isner und Zverev geben sollte.
Ja, wir werden es morgen sehen und wir werden euch natürlich auf Twitter dann über das Spielgeschehen unterrichten. @chipandcharge ist unser Twitter-Account oder facebook.com/chipandcharge. Und wenn ihr schon im Internet seid, dann könnt ihr auch auf iTunes gehen und könnt uns noch ein paar Sterne hinterlassen beziehungsweise eine Rezension. Darüber freuen wir uns auch immer. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.